Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Wir widmen uns weiter unserem Tarantino-Ranking und sind beim zweiten Kill Bill-Film angekommen, Kill Bill Volume 2, 2004 ins Kino gekommen. Und Arne, wir hatten uns ja schon davor per Mail kurz ausgetauscht und dann hast du ja schon geschrieben, wir können ja auch das Sandwich besprechen. Ja. Und ich habe selten Zubereitung eines Sandwiches gesehen, dass mir so das Wasser im Mund hat zusammenlaufen lassen, wie dieses Sandwich, das David Carradine da mit dem Fleischermesser abschneidet und zusammenstreicht.
Das ist ein Fleischermesser, oder?
Ja,
genau. Kein Samurai-Schwert, sondern auch kein Brotmesser, wie man vermuten würde. Na, er schneidet natürlich die Rinde ab, was ja üblich ist in den USA. Übrigens, die beste Zubereiterin eines Sandwiches lebt jetzt nicht mehr, Joan Didion. Die hat noch viel schöner ein Sandwich zubereitet. Man sieht das in Porträtfilmen. Ich meine nicht die Qualität des Sandwiches. Didion war schon sehr alt und hat sehr wenig gegessen. Bei Carradine, bei Bill bin ich mir nicht sicher, ob er Schinken und Käse drauflegt und ein Salatblatt auch. Jedenfalls macht er das sehr lecker. Aber die reine Zubereitung hat Joan Didion mit sicherer Hand und ganz elegant fast noch schöner gemacht als Carradine. Aber in einem Film ist mir auch keine Szene bekannt, in der das so ausführlich zelebriert wird mit solchem Genuss. Und er erzählt ja, glaube ich, von Supermans Verkleidung, ja, oder?
Und das kommt also, später. Das kommt danach.
Aber im selben Kapitel.
Szene. Ja. Also ich glaube, dass wenn ein Filmemacher sich entscheidet, jemanden zu zeigen, der Nahrungsmittel produziert oder zurechtformatiert, ohne dass das Nahrungsmittel selber eine Rolle spielt, dann ist es natürlich die erzählerische Begleitung von dem, was die Figur in dem Moment gerade sagt. Und Bill erzählt in Gegenwart der gemeinsamen Tochter, dass er Mami in den Kopf geschossen hat. Ne? Das erzählt er erst im Bett. Aber er erzählt ihr halt irgendwie, dass es hier der Tochter, dass es Probleme gegeben hat und so weiter und bereitet nebenbei das Essen zu. Das soll natürlich die Tatsache, dass er ein Gewaltmensch ist und die Braut umbringen wollte, natürlich so ein bisschen dadurch wieder formalisieren oder so ein bisschen in so einen familiären Rahmen bringen, indem er gleichzeitig Nahrungsmittel für die Tochter produziert.
Ja, es bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Er muss ja sich um die Tochter kümmern. Und Carradine hat später gesagt, dazu kommen wir sicher noch im Laufe des Gesprächs, dass das die beste Rolle seiner Karriere war. Oder ich sage es jetzt gleich. Vor der Szene in Two Pines, also vor der Kapellenszene in Schwarz-Weiß, wenn er Uma Thurman wieder begegnet, hat Tarantino gesagt, es ist die wichtigste Szene des Films, beider Filme. Ist ja auch, glaube ich, in beiden Filmen zu sehen. Und dann sagt er, dann schon in der Rückschau, also Making of Kill Bill, es war nicht nur die beste Szene des Films, sondern es war die beste Szene meiner Karriere. Inklusive dem ganzen Kung-Fu und was er noch Long Riders in den 70er Jahren gedreht hat. So, und er ist nun dazu gezwungen, sich da um die Tochter zu kümmern. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Carradine sagt dann, er ist halt ein unglaublich schlechter Mensch. Aber er ist nicht nur schlecht, sondern er kümmert sich auch. Ne? Wenigstens um die Tochter und letztlich ja auch dann im letzten romantischen Gespräch vor seinem Tod auch nochmal um Uma oder sagt ihr, du bist ein fantastischer Mensch.
Aber manchmal auch ein echtes Miststück, wie er sagt.
Ja, genau. Aber auch manchmal ein echtes Miststück.
Ich möchte nochmal auf diesen tollen letzten Dialog, wo du jetzt schon erwähnt hast, zu sprechen kommen. Bill fragt sie ja, bevor er aufsteht, wie sehe ich aus? Und sie sagt im Original dann zu ihm, you look ready. Und das ist ein Dialog aus dem Jahr 2003, 2004. Und ich unterstelle Nick Cave, dass er genau das gestohlen hat für seinen Roman. Das war nicht die Eselin seit den Engel, sondern der danach gekommen ist, mit diesem Hasen.
Oder, Monroe.
Ja. Da stellt nämlich auch derjenige, der Vater, dieser vermeintliche Taugenicht, stellt auch die Frage vor seinem Tod, wie er aussieht. Mhm. Und dann kommt auch dieses You look ready. Mhm. Kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein. Nee. Aber diese Antwort, du siehst bereit aus. Ich weiß nicht, was im Deutschen sagt, aber You look ready, das ist so ein schöner Satz, den sie da sagt. Ja. Den muss er gestohlen haben.
Ja, das glaube ich auch. Im Deutschen ist es übrigens, du bist bereit. Also
ah ja,
ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied.
Ja, stimmt.
Denn er wischt sich ja den Mund ab, da ist Blut von der Auseinandersetzung mit dem Schwert vorher. Und dann wischt er sich auch schlecht den Mund ab. So wichtig ist es ihm dann auch nicht mehr. Und sie sagt trotzdem, you look ready. Und er zieht ja sein Jackett nochmal dichter. Er hat dann ja nur 5 Schritte. Ne? Er fällt übrigens nicht sehr theatralisch. Ja. Und er sagt übrigens bei der Gelegenheit, Carol Dean hat später auch gesagt, ich habe in 11 Stücken von Shakespeare gespielt. Der Typ konnte gut schreiben. Tarantino schreibt besser.
Ah ja, sieh an. Es ist natürlich, wenn er jetzt kein mutiger Mann gewesen wäre, Bill, oder wenn es eine schlechte Komödie gewesen wäre, dann hätte er sich einfach geweigert, aufzustehen und zu gehen. Denn er stirbt ja nicht, solange er sitzt. Er hätte ja auch sagen können, ja. Du holst jetzt das Telefon, wir rufen den Notarzt an, ja. Und dann werde ich da hingetragen auf einer Sänfte, ja. Und ich bewege mich so lange nicht, bis ich wieder in Form gebracht werde. Ja, aber das ist natürlich kein Film.
Ja, aber kann man den Fünf-Finger-Druck, den Fünf-Finger-Impuls, kann man den denn überhaupt rückgängig machen?
Wahrscheinlich nicht, dann darf er sich halt gar nicht mehr bewegen.
Also das ist doch, glaube ich, wie ein Fluch, der ja von
Hattori Hanzo.
Von Hattori Hanzo. Von Pai Mei.
Pai Mei hat ihm das beigebracht.
Ja, genau.
Aber die Schlussszene mit Bill, die Konfrontation, die auch so toll geschrieben ist und so erwartungswidrig auch funktioniert, ne, weil niemand denkt mal an den Fünf-Finger-Presspunkt-Dings. Das ist schon toll gemacht und ich fand es mir so überraschend. Normalerweise, die Braut nimmt ja diese Südamerika-Tour auf sich, um Bill aufzuspüren. Eigentlich hätte man so Scarface-mäßig vermutet, der wohnt in einer Villa, beschützt von Bodyguards, aber der wohnt in einem Hotelkomplex, wo einfach so Chauffeure rumhängen. Also sehr, sehr unprätentiös. Und das wird ja auch so aufgebaut, indem sie Michael Parks dann halt, diesen Bordellbesitzer nochmal trifft, der ihm erzählt, wie Bill immer aufgeregt gewesen ist als 9-Jähriger im Kino und wenn er Blondinen gesehen hat und seine Hand dann immer gedrückt hat vor lauter Aufregung. Ja. Übrigens, die Szene als Uma Thurman durch diesen Dschungel rast mit ihrem Auto, die ist später nochmal zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil im Zuge der MeToo und Harvey Weinstein Enthüllungen diese Szene nochmal von ihr angesprochen wurde, weil sie da nämlich einen Unfall gebaut hat mit dem Auto und durch den Dschungel gerast ist, irgendwie gegen einen Baum oder gegen so einen Busch. Und sie, Tarantino, was ihn sicherlich auch erschüttert haben wird, weil er gedacht hat, das sind die beiden Freunde, Q und U, auch erschüttert haben muss, weil sie ihm den Vorwurf gemacht hat, als Regisseur nicht verhindert zu haben, dass sie da lebensgefährlich durchs Unterholz brettert.
Ja, er wusste es natürlich vorher nicht, so wie sie es auch nicht wusste.
Ja, aber er meinte halt irgendwie, das ist nicht so schlimm, wir brauchen die Szene und so weiter. Ja. Also er hat sie angeblich mit dazu getrieben, halt irgendwie überhaupt so riskant Auto zu fahren.
Ja, das hat er bestimmt. Ich glaube, er hat sich auch dazu geäußert und auch dafür entschuldigt nach so langer Zeit, aber unmittelbar. Ja, man merkt allerdings bei diesem Making-of, dass er fast unmittelbar nach den Dreharbeiten war, nicht, dass sie etwa unzufrieden gewesen sei. Oder natürlich erwähnt sie das nicht in einem Making-of, aber man hat nicht den Eindruck, dass sie nicht sehr, sehr zufrieden war mit den Dreharbeiten. Ne? Sie lobt ihn auch ausführlich. Umgekehrt lobt er sie natürlich auch nach den Dreharbeiten und sagt, ja, niemand sonst hätte diesen Film drehen können. Ne? Und Carradine zum Beispiel sagt, er hat dann noch nie eine Schauspielerin erlebt, die sich so eingesetzt hat wie Uma Thurman. Natürlich in den Kung-Fu-Szenen, in den Fecht-Szenen mit dem Schwert. Sie musste das ja erst lernen. Sie sagt selbst, sie hatte überhaupt keine Vorstellung, wie man so ein Schwert führt. Und am Anfang war sie sehr ungeschickt und hat das dann ja fast perfekt gelernt. Ne? Und die Choreografie ist fantastisch, wenn sie mit Pai Mei arbeitet oder wenn der sie verspottet, haut sie ja gegen Steine mit ihren Fingerknöcheln oder mit den Fingerkuppen sogar gegen einen Felsen, auf dem Pai Mei sitzt. Und das hat sie tatsächlich gemacht. Man sieht es in dem Making-of, dass sie sehr hart dagegen gehauen hat. Und dann steht Tarantino dahinter und sagt, toll, guck dir mal gleich die Rushes an. Ne? Super, müssen wir nicht nochmal machen. Also musste sie nicht immer wieder spielen.
Man darf nicht vergessen, sie bringt den Vater ihrer Tochter um. Das ist ein Aspekt, der vielleicht in so einem Genrefilm wie diesem Film nicht hätte ausgeleuchtet werden können, weil das dann zu psychologisiert worden wäre. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der die Tochter dann den Vater anscheinend auch vergisst oder den Tod des schlechten Vaters dann irgendwie auch akzeptiert, das ist schon einigermaßen schräg. Das hat mich immer so ein bisschen gestört, vielleicht auch, weil ich selber Kinder habe, auch eine Tochter im Alter, aber ich finde das halt irgendwie, das passt nicht so richtig, ist aber auch ein Problem, das sich nicht lösen ließ, weil man halt diesen Dialog halt mit der Tochter oder der Bewältigung halt auch nicht hätte wirklich einbauen können. Ne? Man kann da eigentlich nichts machen. Aber um auf den Schluss zu sprechen zu kommen, auf die Superman-Szene, den Superman-Dialog. Zuerst denkt man ja, das kann eigentlich nicht funktionieren. Es gibt diesen Wahrheitsserum-Pfeil, der wirklich sehr comicartig eingesetzt wird, aber das wird dann übergeleitet in das Gespräch über die Comic-Helden. Und diese Beobachtung, die Tarantino da getroffen hat, die war doch sehr speziell und die hat wahrscheinlich noch nie jemand getroffen. Das ist was, wo du genau weißt, das hat er sich im Kino mal als Kinogänger überlegt oder während seiner Arbeit als Videotheker.
Ja, und als Comicleser natürlich. Ich glaube schon, dass in manchem Kinderzimmer genau das gesagt wurde. Und zwar auch wahrscheinlich in Quentin Tarantinos Kinderzimmer irgendwann in den 70er Jahren. Ne? Ist es ihm aufgefallen, dass Superman nicht verkleidet ist, sondern dass die Verkleidung Clark Kent, der bürgerliche Mensch ist, im Unterschied zu den anderen Superhelden. Ne? Und mich hat das immer verblüfft. Ich will nicht sagen, es ist der Schlüssel des Universums, aber eine der größten Aussagen, die andere ist natürlich, ich sag's immer wieder, der Zeichner von Silver Surfer in Crimson Tide. Ne? Dass man also in einem U-Boot zwei streitende Kadetten auseinanderbringt, indem man fragt, wer ist der einzig wahre Zeichner des Silver Surfer?
Wer ist das denn?
Das ist ein Zeichner, Buscema heißt er, glaube ich. Mhm. Steve Buscema. Und der war, und das weiß ich aus meinem Kinderzimmer, der war schon in den späten 70er, frühen 80er Jahren der legendäre Zeichner des Silver Surfer. Und wir wussten das. Und wir waren uns einig darin, wir wollen nur Buscema.
Ah ja. Gut, gehen wir mal die einzelnen Szenen durch des Films. Vielleicht zu Beginn nochmal. Man sieht den neuen Lebensgefährten von Uma Thurman. Man weiß einfach, das ist ein Loser. Und man sieht ihre Mädchenklicke und weiß, da gehört sie nicht hin. Damit hat Bill natürlich recht. Ne? Man sieht ihn dann also auf der Veranda sitzen. Und wenn man ihn dann auf Deutsch guckt, ich hatte ja schon gesagt, ursprünglich hatte Tarantino überlegt, Kevin Costner anzufragen für die Bill-Rolle, der nicht ganz so gut gepasst hätte. Aber er hat im Deutschen zumindest Kevin Costners Synchronstimme bekommen. Und wenn man ihn nur reden hört und Bill nicht sieht, da habe ich doch gedacht, vielleicht wäre so ein alterner Western-Typ wie Costner vielleicht doch eine ganz gute Idee gewesen, ihn halt zu besetzen.
Ja, das wäre natürlich paradox gewesen, weil man Costner das nicht zutraut. Man traut ihm Schurken nicht zu. Der Altersunterschied wäre auch nicht so groß gewesen. Also Carradine ist ja der Mann aus Kung Fu. Und wenn Tarantino sagt, wer in den frühen 70er Jahren jung gewesen ist, der konnte gar nicht anders als Kung Fu sehen. Alle drei Jahre kam so ein Rockstar. Später war es eine Weile Magnum, Tom Selleck. Aber nicht in der Weise wie Kung Fu. Ich bin ungefähr zu der Zeit Kind gewesen. Ich habe Kung Fu jedes Wochenende geschaut. In Deutschland war es 1975. Und Carradine war tatsächlich der Größte. Er war in der Bravo. Es gab nicht einen Starschnitt, aber es gab Plakate. Und heute sagt man ikonisch. Ne? Er spielt die Flöte. Ah ja. Er spielt eigentlich einen Schüler, also Karate Kid eigentlich. Karate Kid denkt es weiter, nur ist es hier ein erwachsener Mann, also schon vorgerückten Alters. Aber jemand, der ein Schüler ist und der dann selbst auch zum Lehrer wird, ne, und der Abenteuer besteht. Und die Serie lief gar nicht so lang, aber sogar ich glaube, am Samstagabend Vorabendprogramm in den 70er Jahren war Kung Fu ganz entscheidend. Dann gab es noch dieses Lied Kung Fu Fighting und das war auch ein Riesenhit. Und es gab dann sozusagen eine Kung-Fu-Welle in Deutschland, ohne dass die Leute Kung-Fu gemacht hätten. Also aus meinem Zirkel unter Kindern ist mir nicht bekannt, dass alle zum Kung-Fu gelaufen werden. Aber manche haben dann gesagt, ja, ich gehe jetzt mal zum Judo, was ja wieder etwas anders ist.
Ja, ist einfacher. Michael Madsen, er ist so ein bisschen, wir haben ihn in Reservoir Dogs zum ersten Mal gesehen bei Tarantino, da war er der Bruder von Vincent John Travolta Vega. Ich weiß nicht mehr genau, wie dieser Vega-Bruder in Reservoir Dogs heißt. Und auch in Kill Bill spielt er eher den kleineren, den etwas schlichteren Bruder, der natürlich sehr bauernschlau reagieren kann, weil er die Braut ja reinlegt. Aber er ist halt der kleine Bruder von Bill. Es gibt eine Sache, die ich durfte Tarantino leider noch nicht interviewen, aber wenn ich ihn jemals interviewen könnte, dann würde ich ihn eine Sache fragen. Michael Madsen hat so ein ähnliches Schicksal, nicht dasselbe, aber so ein ähnliches Schicksal wie die Figur der Shoshana in den Glorious Bastards, über den wir noch sprechen werden, weil Shoshana in Inglourious Basterds hat einen Riesenplan, wie sie alle Nazis umbringen kann in diesem Kino, zusammen mit ihrem Gehilfen, wie sie es in Luft jagen kann, wie sie es verbrennen kann, aber sie stirbt, sie wird von Daniel Brühl erschossen, bevor sie jemals erleben wird, dass ihr Plan funktioniert hat. Das ist eine sehr, sehr tragische Entwicklung, weil der ganze Film dreht sich nur darum, dass sie diesen Rachefeldzug, weil Christoph Waltz ihre Familie ausgelöscht hat, diesen Rachefeldzug zum Ende bringen will. Und die Nazis alle tötet. Sie stirbt aber vorher. Sie weiß nicht, ob es klappt. Und mit Michael Madsen ist es hier relativ ähnlich, denn er wird niemals, oder im Gegenteil, er kann guten Gewissens sterben, denn er wird niemals erfahren, dass sein Plan nicht aufging. Weil die Braut befreit sich aus dem Sarg. Und das wird er niemals wissen. Er denkt, sie ist tot. Andersrum, wie gesagt, wird der Rehanna bis zum Tod denken, dass Michael Madsen sie reingelegt hat, weil die Braut eben nicht tot ist, sondern wieder reinkracht in das Wohnmobil. Also für beide geht der große Traum sowohl Michael Madsen als auch der Rehanna nicht in Erfüllung.
Ja, aber Madsen sagt ja gegenüber seinem Bruder Bill auch dann keine so glaubhafte Konstellation, aber so ist es nun manchmal in Filmen. Dann sagt er ja, naja, die Daryl Hannah, also die Bergschlange, Mountain Snake, ja, die hat es eigentlich verdient, die hat sich ihre Rache verdient, ne? Denn wir sind ja Schurken und sie kommt jetzt zu Recht darauf zurück. Und dann sagt sie, na, andererseits hat sie aber auch den Tod verdient, ne? Und er hat dann ja diesen herrlichen Koffer, wie so oft bei Tarantino, einen Koffer, $1 Million Scheine und freut sich schon, ne? Aber die Freude währt nur kurz.
Ja, es ist ja bei Daryl Hannah ein Aspekt, der nie ganz beleuchtet wurde, der im ersten Teil noch mehr gezeigt wird, ist ja der, dass sie eigentlich auch sehr eifersüchtig ist auf Uma Thurman. Ja, weil Uma Thurman war immer die Lebensgefährtin von Bill, aber so wie sie im Krankenhaus in dieser De Palma-Situation mit Bill telefoniert und dann sagt Darling und Schatz und wer ist dein Mann und so. Also sie hat sich immer den Platz von Beatrix Kiddo ja eigentlich erträumt, der wird ihr nicht gegeben. Und dann ist sie halt auch sehr... was sie sich notiert hat über die tödliche Mamba, ne, die Michael Madsen beißt, da schreibt sie sich alles auf so einen Notizblock auf. Die ist genauso listenfanatisch wie Uma Thurman auch, sehr, sehr manisch drauf und notiert sich alles, nur um es abzulesen. In der heutigen Zeit hätten wir ein Handy, da machst du schnell Google und guckst das Gift der Black Mamba nach. Aber
Handys haben sie schon da.
Ah ja, stimmt, genau.
Handys,
ja, aber halt ein Smartphone,
aber wo du halt... Aber die Frauen haben es, glaube ich, nicht, sondern Michael Madsen. Ja. Man sieht ja auch, dass er ganz cool dieses Klapptelefon aufklappt und dann noch mit den Lippen die kleine Antenne herauszieht. Also eine Nokia offenbar noch vor dem Siegeszug von Apple.
Ja. Dann wird die Braut begraben, lebendig begraben, sehr eindrucksvoll gefilmt, in dem Tarantino einfach vor allem mit Geräuschen arbeitet und nur dem spärlichen Taschenlampenlicht, das sie sich selber geben kann. Er sagt ja, die Art und Weise, wie sie ausbricht, mit der Hand aus der Graberde raus, diese Pranke, das sei die Reminiszenz an die Zombie-Filme Romeros, ist natürlich Quatsch, denn, ich muss es nochmal ganz deutlich sagen, alle denken natürlich so Thriller-mäßig Michael Jackson, die Hand kommt aus der Graberde raus, das hat Romero in keinem einzigen seiner 6 Filme getan. Bei ihm buddelt sich kein Zombie aus dem Grab heraus.
Aber so seine Vorstellung, also eine Erinnerungstäuschung wahrscheinlich, ja. Er stellt es sich so vor. Er hat übrigens später für zwei Folgen einer Serie, die mir jetzt nicht einfällt, so Gerichtsmediziner so und so, oder eine amerikanische Serie, hat er 2 Folgen gedreht und da geht es darum...
CSI wahrscheinlich.
Ja, oder? CSI, ja. CSI, und da geht es darum, dass jemand lebendig begraben ist in dieser Doppelfolge. Ne? Deshalb hat das gedreht, er wollte es so gern noch einmal anders inszenieren.
Ja. Ich hatte ja beim letzten Kill Bill über eine Lieblingsszene gesprochen, das ist die, als man Uma Thurman im gelben Bruce Lee Motorradanzug sieht und man ihren Helm nur einblendet und die Wut dahinter zu spüren glaubt. Meine Lieblingsszene in diesem Film ist eine etwas kürzere und gar nicht so auffällige, aber ich habe mich immer gefragt, warum Tarantino es gemacht hat. Und zwar, man sieht, wie Bill total demoliert diese Treppenstufen runterkommt, nachdem er gesagt hat, jetzt fragt doch Uma Thurman, ja, wie ist das mit dir denn passiert? Wieso siehst du so zusammengeschlagen aus? Ja. Und dann sagt er doch irgendwas nach dem Motto, ja, nur so ein Zusammentreffen mit einem alten Freund und wir hatten was zu besprechen. Und er läuft dann da runter, diesen Inka-Berg da runter. Und das filmt Tarantino mit so einer Handkamera. So eine Shaky Cam wie aus so einer Doku. Und ich fand, das sah einfach unglaublich beeindruckend aus.
Ja, ist auch merkwürdig, dass die Mittel, filmischen Mittel gewechselt werden. Mir ist ganz am Schluss aufgefallen, nachdem Bill im Garten umgefallen ist und man erwartet das nächste große Bild. Und dann sieht man aber tatsächlich, dass Uman etwas zögert. Das Bild wird unscharf und zeigt so mehr oder weniger die Mitte ihres Körpers und nichts Spezifisches. Sie steht einfach auf, geht aus dem Bild und das nächste Bild ist dann, glaube ich, wieder wie das Kind diesen Cartoon guckt im Fernsehen, auf dem Bett sitzend und wie dann die Holztür gezeigt wird, hinter der Holztür im Badezimmer liegt Uma heulend auf dem Boden mit dem, ich glaube, Plüsch-Teddy und weint. Ne? Und das ist dann, glaube ich, das vorletzte Bild des Films.
Vielleicht können wir noch mal auf meine Lieblingsfigur zu sprechen kommen, nämlich Pai Mei. Der wird, also zunächst einmal ist es doch sehr untypisch, gerade wo du auch von untypischen Szenen gesprochen hast. Es wird tatsächlich eine Trainingsmontage gezeigt, die man eigentlich nur von Rocky-Filmen kennt, also sprich, wie die Braut mit ihm trainiert. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob Tarantino sich bewusst gewesen ist, dass er damit ein Klischee filmisch verwendet hat, was andere Filme auch machen, ob es eine Reminiszenz gewesen sein soll an den Sportlerfilm oder ob er einfach dachte, so spart man am besten Zeit und zeigt die Entwicklung der Braut am besten.
Ja.
Generell ist Pai Mei, ich frage mich bei dem immer, also ich halte ihn für einen Psychopathen. Ich glaube, dass er auch narzisstische Kränkung gehabt hat. Das kann eigentlich nicht sein, dass du als der beste Kämpfer des gesamten Planeten deine ganze Zeit auf einem Berg verbringst. Was ist dein Auftrag dann? Ne? Oder du hast schon alle erledigt, die du haben wolltest. Aber, und das
Ja, aber das ist doch der Weg des Zen, oder?
Ja?
Ja.
Okay, gut.
Würde ich so vermuten. Denk doch an den weisen Lehrer in Karate Kid.
Ja.
Das ist doch die
Okay.
Geschichte des weisen Lehrers und einer meiner Lieblingsfilme der 80er-Jahre, Remo, unbewaffnet und gefährlich.
Ja, da gibt es auch so
Remo
einen.
geht denselben Weg. Remo hat auch einen Lehrer und er lernt ohne Schusswaffen, eben unbewaffnet und gefährlich, Menschen umbringen zu können oder gegen sie kämpfen zu können. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, von wem Remo unbewaffnet und gefährlich ist. Aber allein das unbewaffnet und gefährlich hat mir immer so gut gefallen.
Ja, ich finde bei Pai Mei die große Kunst, die große Drehbuchkunst von Tarantino in diesem Film ist eigentlich die Szene, in der David Carradine abwechselnd die Querflöte spielt und dann von Pai Mei am Lagerfeuer berichtet. Das hätte von der reinen Wortwahl hätte das sehr, sehr langweilig sein können, die Geschichte des Pai Mei mit den Shaolin-Mönchen. Aber der Lotus-Clan und so, und das sind halt, das erzählt Tarantino durch die Betonung und durch die Pausen, die Bill beim Sprechen macht, weil er mal spielt er die Töne und mal nicht. Das hat so einen Spannungseffekt. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, was er sagt, ne? Da geht es ja darum, halt irgendwie, Pai Mei läuft diesem Shaolin-Mönch entgegen und dann sagt er, Pai Mei schenkte ihm in einer Geste größter Großzügigkeit ein Kopfnicken. Dieses Kopfnicken wurde nicht erwidert. Und dann spielt er auf seiner Flöte, ne? The nod was not returned. Und dann sagt er jetzt auf Englisch, erzählt Bill weiter. Now, was it the intention of the Shaolin monk to insult Pai Mei? Or did he just fail to see the generous social gesture? The motives of the monk remain unknown. What is known were the consequences. Und das ist einfach fast wie so ein Trailer-Talk oder so ein bisschen wie auf so Plakaten, also wie die Ankündigung eines großen Films. Und das hätte, wenn das ein anderer gesprochen hätte als David Carradine, wenn es ein anderer geschrieben hätte als Tarantino, hätte das sehr dämlich sein können. Denn im Grunde geht es darum, dass jemand ausrastet, weil sein Kopfnicken nicht erwidert wird und er den gesamten Tempel vernichtet.
Ja, es
Ne?
ist vollkommen lächerlich. Es ist eine perfekte Parodie auf diese Filme. Ne? Das wird etwas als Weisheit verkauft, was eigentlich reiner Bullshit ist. Ne? Ja,
Ja, deswegen ist er auch
der ganze
Psychopath.
Film handelt
Ja.
davon, dass das Bullshit vollkommen ernst genommen wird. Also absolut feierlich. Ne? Und der Bullshit beginnt ja damit, dass Carradine einfach nur eifersüchtig ist auf eine Frau, die vorher allerdings einen etwas merkwürdigen Job hatte, die jetzt einen absoluten Volltrottel kennenlernt, der Platten verkauft. Sie selbst wird Verkäuferin in diesem Plattenladen, den er besitzt, und sie will Bill weismachen, sie sei glücklich. Sie könne den ganzen Tag im Laden stehen, Musik hören und über Musik sprechen. Das ist für manche Männer tatsächlich eine Erfüllung und die machen das ihr Leben lang. Aber man kann es sich bei Uma Thurman natürlich nicht vorstellen. Aber dieser Anfall oder dieser Wahnsinn der Eifersucht, den man Carradine ja gar nicht anmerkt, der bleibt ja vollkommen gefasst. Aber das ist ja eigentlich das Movens des Films, dass ein Mann aus gekränkter Eitelkeit, weil seine junge, sehr schöne Frau ihn verlassen hat und mit so einem Dämlack den heiraten will, dass er deshalb alles zerstört. Der bringt die Frau um und auch Leute, die in der Kapelle an der Probe zur Hochzeit teilgenommen haben. Und dann auch noch mit diesen Vipern, also völlig unnötig, werden 4 Leute aufgeboten, um die umzubringen. Und dann gelingt es ihm nicht, Uma umzubringen.
Die Frage ist auch, hat Uma Thurman ihrem neuen Partner, dem Plattenladenbesitzer, eigentlich erzählt, dass das Kind nicht von ihm ist? Das ist ja auch nicht
bestimmt wirklich... Bestimmt nicht.
Ja.
Weiß er das überhaupt schon? Sie sagt schon, dass sie schwanger
ist,
ja,
also, oder man sieht es. Nein, sie sagt ja im ersten Film, zu Beginn des Films, als Bill ihr die Pistole an den Kopf hält, da sagt sie, it is your baby. Und als die Baby sagt, drückt er ja schon ab. Ja. Und dann muss das Kind ja rausgeholt werden aus dem Bauch, ne? Damit er das halt an sich reißen kann. Aber sie weiß, dass sie schwanger ist. Sie hat es Bill gesagt. Nur ist halt nicht klar, ob ihr zukünftiger Bräutigam, ob der eigentlich weiß, was da eigentlich los ist.
Also dem Bräutigam wird Bill ja vorgestellt als Vater. Also innerhalb der kürzesten Zeit denkt sie sich diese ja sehr naheliegende Charade aus und Bill reagiert darauf nicht. Ne? Und der Bräutigam ins B glaubt das natürlich auch. Und das ist ja toll, wann sind sie denn angekommen? Ne? Und dann sagt Dad. Und dann sagt Bill. Also auch das ist ja eine sehr billige Pointe, wie man sie aus Slapstick-Komödien kennt. Ne? Also da hat man dann plötzlich eine sehr einfache Slapstick-Komödie, aber in im Setting eines Italo-Western in Schwarz-Weiß, wunderbar gefilmt, und das hat immer diese Fallhöhe. Man denkt ja auch oft bei den Django-Filmen, warum reden die so geschwollen? Das bisschen, das geredet wird in diesem Film, ist unglaublich feierlich geschwollen und reiner Schwachsinn, ne? Reiner Schwachsinn. Und trotzdem wirkt es, wenn Klaus Kinski in dem Django-Film da durch den Schnee reitet. Ne? Das ist eigentlich, man muss so pathetisch und schwülstig wie möglich sprechen.
How many times have you heard someone say, if I had his money.
Wir alle denken, Michael Madsen ist das einfachste Bauernopfer, das es geben kann. Der wird sofort erledigt. Aber er ist derjenige, der... Naja, so wird er ja vorgestellt. Er wird ja... am Anfang nicht. We deserve to die. This girl deserves her revenge. Ne?
Er wird ja wie einer, der... So lakonisch, wie er das vorträgt.
Ich bin drauf reingefallen. Also er wird in der Kneipe auch irgendwie hier, bart mir mal zu, das Klo läuft über, ist ein Job für dich, mach das mal und so. Dann legt er Johnny Cash auf, so Todesmusik dann in seinem Trailer. Also ich war von dieser Schrotflintenladung, die sie abkriegt, komplett überrascht. Die Planhaftigkeit, Paula Schulz Grab da auszuheben, wo sie den Lonely Grave of Paula Schulz, wo sie da reingelegt wird, und die ganze Planung des Ganzen, das ist ja so perfide gedacht, viel, viel härter als alles, was L. Driver, also Daryl Hannah, sich hätte ausdenken können.
Ja, ich weiß nicht, die Gestalt des Madsen, es gibt ja auch die Verbindung seit Reservoir Dogs, 10 Jahre später kommt er zurück, und ich bin wahrscheinlich auch davon beeinflusst, dass ich den Dokumentarfilm über die Dreharbeiten gesehen habe oder die Interviews mit Madsen und mit Tarantino, und Madsen sagt, es war nur logisch, dass wir nach 10 Jahren wieder zusammengekommen sind, er ist auch mein Lieblingsregisseur und seit Reservoir Dogs eine besondere Verbindung, und Tarantino selbst sagte auch, es war klar, dass die Fans haben erwartet, dass Madsen zurückkommt, und er sagt auch, Metzens Darstellung ist eine ganz besondere Darstellung. Und die Figur, die er in Reservoir Dogs gespielt hat, wird jetzt wesentlich variiert. Also er ist nicht nur dieser brutale Killer. Metzen selbst sagt über seine Figur, das ist eine ambivalente Gestalt. Der ist vielleicht sogar einer der sympathischsten Menschen in Kill Bill, ne? Eine der sympathischen Figuren,
ja.
Glaubt er selbst.
Zumal er sich ja einreiht in dieses Fünfer-Squadron. Der einzige, also El Driver, Dara Hindler, ist die einzige, die proaktiv die Braut töten will, die wirklich alle hier bewegen will. Die anderen lassen sie alle kommen. Im ersten Teil die Schulmutti, wie Vivica A. Fox, ne, als sie diesen Kampf in der Küche geht, die zieht nicht weg mit ihrer Tochter, nur weil die Braut kommt, obwohl zu dem Zeitpunkt Lucy Liu schon getötet wurde. Ne? Das wurde zwar vorangestellt in der Erzählung, aber die erste stirbt ist Lucy Liu. Lucy Liu ist auch sehr optimistisch, dass sie keine Sicherheitsvorkehrungen treffen muss, lässt halt die Braut auch, weil sie hat diese crazy ATAs, lässt die Braut nach Tokio fliegen. Auch Michael Madsen bleibt in aller Ruhe in seinem Trailer wohnen. Ja. Ne? Bill halt in dieser Hotelanlage. Also keiner hat wirklich Angst, dass ihnen was blüht, egal wie viele Listen, wie viele Namen noch weiterhin von der Liste weggestrichen
werden. Es war auch sehr unwahrscheinlich, dass sie wiederkommen würde nach 4 Jahren. Ne?
Ja, aber ich meine halt, nachdem die erste tot ist, also zumindest nachdem Lucy Liu tot ist. Aber
wissen Sie es überhaupt? Wissen Sie von Lucy Liu?
Naja, also Bill besucht ja Bart in der Wüste und sagt, die Braut kommt und Bart sagt, okay, sie verdient ihre Rache. Also die wissen schon,
das ist schon bekannt,
dass irgendwie jeder dran sein soll. Ne?
Aber noch eine Beobachtung, die aus dem Making-of stammt. Da habe ich ganz am Rande gehört, also man sieht die Dreharbeiten im Trailer und das ist so einfach so eine dazwischen geschnittene Szene, um zu zeigen, wie Tarantino Madsen in dem Trailer dirigiert. Ich meine, Keith Carradine steht draußen und also das ist der Moment, da Madsen dann nach draußen geht und mit seinem Bruder spricht und da sitzt er, glaube ich, da auf der Treppe und hat die Bierflasche in der Hand und diesen großen weißen Hut, den er nicht tragen soll, laut des Besitzers des Clubs, ne? Und man sieht also Tarantino sagt für einen Moment in die Wüste schauen, das sieht aus wie in einem Western von Anthony Mann. Da hatte er schon wieder genau die Vorstellung, in einem dieser Rachefilme von Anthony Mann könnte es eine solche Szene geben, eine solche Landschaft. Ne, meistens ist James Stewart da, der gebrochen hält. Und das hat er sich vorgestellt für Michael Madsen. Insofern stimmt es auch, denn James Stewart ist auch eine ambivalente Figur in Anthony Mann Western.
Das sind Sachen, die kann man gar nicht wissen, wenn man das nicht sieht, oder?
Nein.
Man würde nie
darauf... Nee, das ist seine Vorstellung. Und das ist eben auch so die Situation, bei Mann ist es auch oft so, es geht der Schurke, Held, Antiheld, der verlässt nicht den Ort. Der bleibt dort, der weiß genau, auch High Noon natürlich, der weiß genau, die werden kommen, er wird ihnen nicht entgehen und er bleibt. Und James Stewart steht auch oft gegen mehrere Fieslinge, die ihn erledigen wollen.
Was ja auch strukturell eine Ähnlichkeit wieder zu Glorious Bastards herstellt, weil beide Filme, es passiert total viel, aber beide haben sehr wenig Schauplätze. Das ist eine Sache, die bei diesem schnell geschnittenen Kill Bill oft vergessen wird. Es gibt vielleicht vier Sets oder fünf oder so. Ja. Es gibt Südamerika am Ende, es gibt halt die Palmei-Situation, die Ausbildung und es gibt den Trailer, ne? Und dem verbunden halt den Friedhof daneben dran, aber viel mehr gibt es nicht. Am Anfang gibt es halt noch Two Pines. Das sind 5 verschiedene Sets im Grunde genommen. Ja. Ne? Aber es kommt nie, wie bei Bastards auch nicht, halt das Gefühl auf, man hält sich zu lange an einem Ort auf. Es ist toll gemacht.
Ja, und wenn man sich den Abspann ansieht oder den ganzen Abspann sieht, dann sieht man auch, dass er an all diesen Schauplätzen gedreht hat und zwar jeweils mit eigenen Crews und das sind dann eigentlich 5 oder 6 Filme, weil all diese Crews durchlaufen. Da wird alles aufgeführt. Jeder Schauplatz und er hat sozusagen mit lokalen Kräften gearbeitet, in Peking sowieso. Es wird sogar der chinesischen Filmagentur gedankt. Übrigens in dem Studio, in dem sie da gedreht haben, das ist eine riesige Anlage ist, da leben die Angestellten, die sind nämlich auf Lebenszeit angestellt. Das heißt, sie leben in diesem Filmstudio, auf dem Filmstudio-Gelände. Und da hat er sich angefreundet mit der Belegschaft. Ne? Über die Sprachbarrieren hinweg waren dann lauter Dolmetscher, die aus dem Japanischen ins Chinesische, aus dem Chinesischen ins Japanische und ins Englische übersetzt haben. Und das hat ihm so gut gefallen in Peking, dass er am liebsten dort weitergearbeitet hätte. Aber es gibt natürlich den japanischen Schauplatz, den mexikanischen Schauplatz und dann den US-amerikanischen Schauplatz, das ist wohl Arizona oder ich weiß es nicht genau, die Wüste oder New Mexico. Ne? Und da ich den ganzen Abspann gesehen habe, habe ich gesehen, am Ende dankte diesmal nicht Sam Fuller, aber Charles Bronson, der damals gestorben war. Ne? Die war die wichtige.
Gewidmet, glaube ich, ne?
Der ist ihm sogar vor Charles Bronson. Am Ende steht R.I.P. Charles Bronson.
Ja. Ein Film, der, also beide Filme haben ihr Geld wieder eingespielt, aber es war damals nicht klar, wie es mit ihm weitergehen würde. Keiner der Filme hat eine Oscar-Nominierung bekommen, was vorher eigentlich fast schon stand, also nicht Standard geworden ist, war aber bei Pulp Fiction und Jackie Brown so, dass halt wichtige Rollen nominiert wurden, Darsteller hier nicht. Es ist ein bisschen so nebulöses Feld geblieben, was er danach machen würde. Ne? Danach kam dann Death Proof, aber Kill Bill hat ihn dann doch zumindest wieder mit diesem mutigen Unterfangen, zwei Filme so aufzuteilen und im Abstand von einem halben Jahr ins Kino zu bringen, dann doch wieder zumindest jemand, der seine Kung-Fu-Filme huldigen wollte, dann doch auf die Landkarte geholt. Ich habe mich halt nur gefragt, ob nicht das zu offensichtlich gewesen ist, wenn man sich gefragt hätte, welches Genre könnte er sich raussuchen, um da eine Hommage zu inszenieren, ob man da nicht automatisch zu schnell aufs asiatische Kino gekommen wäre, ob das nicht ein bisschen zu offensichtlich gewesen ist.
Der Film musste ja kommen. Er hätte ihn als ersten, als zweiten drehen können. Er hat es etwas raffinierter gemacht, auch mit den Drehbüchern, die er vorgeschrieben hat. Und das führte sozusagen hin auf diesen Taj Mahal. Ne? Und ich glaube, den hat er auch nie wieder erreicht und wird auch sonst niemand mehr erreichen. Nochmal zu den Oscar-Nominierungen. Ich habe auch drüber nachgedacht, habe gar nicht nachgeschaut. Uma Thurman war nicht nominiert als Hauptdarsteller.
Ja, worüber sie sich sehr aufgeregt hat.
Unfassbar. Ja. Ich meine, ich weiß auch nicht, wer den 2005 gewonnen haben könnte. Das müssen wir nachsehen. Das war wahrscheinlich Charlie Theron möglicherweise mit dem Fettanzug oder so.
Nee, das war ein bisschen vorher. Das war das Jahr von Brokeback Mountain, glaube ich, und L.A. Crash, also Crash.
Ja, aber die weibliche Rolle in Brokeback Mountain kann das nicht gewesen sein. Naja, also Thurman hätte gewinnen müssen. Carradine, Nebendarsteller. Was Madsen dann ausgeschlossen hätte, der auch hätte gewinnen müssen. Und Tarantino sagt zu Recht, Michael Parks, der in zwei Rollen spielt, den Ranger in dem ersten und in dem zweiten spielt er den mexikanischen, also den Mentor von Bill, der hätte auch gewinnen müssen. Tarantino sagt zu Recht, Parks ist einer der ganz Großen. Ne? Wir reden hier von De Niro, wir reden von Pacino, wir reden von Keitel. Ne? Und das wurde nicht erkannt bei Parks. Und er hat ihm deshalb auch die zweite Rolle noch gegeben, weil er beim bloßen Sprechen des Drehbuchs diese Rolle nebenbei übernommen hat. Es war ein anderer Schauspieler engagiert worden und Parks hat das nur gelesen. Und dann sagte Tarantino, das ist so fantastisch, wir sagen dem Schauspieler ab, der wird ausgezahlt, Parks übernimmt die Rolle.
Ne? Sagt der mal Bill. Ne, er spricht das so schön südamerikanisch auch aus. Und Michael Parks ist, also den Sheriff, diesen Earl, den hat er ja schon in From Dusk Till Dawn gespielt und würde dann ja auch in Death Proof nochmal spielen. Das ist dann, glaube ich, die einzige Tarantino-Rolle auch, die sich über so viele Filme erstreckt. Das sind ja vier Filme dann, ne? Beide Bills. Ne, der erste Bill spielt er den Sheriff, wie du auch gesagt hast. Dann in Death Proof spielt er den Sheriff nochmal und er hat ihn schon in From Dusk Till Dawn gespielt. Also er ist ihm wirklich treu geblieben und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, er hat in der Twin Peaks-Serie in der zweiten Staffel, die so ein bisschen am Streunern war mit so unzähligen Nebenplots, da hat er den, oder war das die erste, da hat er den Kriminellen, hat er einen Kriminellen gespielt, so einen Mafia-Boss, der mit diesem Puff irgendwie zusammenhing und da trug er den schönen Namen Jean Reno.
Ja,
französischer
richtig.
Name, Jean Reno. Ich glaube, das war Michael Parks. Kann auch sein, dass ich Quatsch erzähle. Ich muss nochmal gucken. Aber Jean Reno, herrlicher, blöder Name, finde ich, wie so ein Klischee-Franzosen. Ich glaube, das war eine seiner ersten guten Rollen.
Eigentlich. Sehr, sehr 92. Schön. Ja, aber der hat ja vorher sicher sehr, sehr viel gespielt. Nur wusste man es nicht, aber natürlich war es Tarantino bekannt. Ne? Und er war schon einer seiner Lieblingsschauspieler, als er ihn für Kill Bill geholt hat und dadurch wurde er zwar dann auch nicht berühmt, aber immerhin hat er diese Würdigung erfahren, auch kein Gesicht, das man so auf Anhieb wiedererkennt. Ne? Als Texas Ranger eher unscheinbar und dann aber verkleidet als Mentor, der ja übrigens auch sehr schön Uma belauert oder er sagte, als ich noch jung war, wären Sie genau die Frau gewesen, an die ich mich gewandt hätte. Ne? Und Tarantino sagt, das war die letzte Szene, die sie überhaupt gedreht haben. Und Uma war schon sehr abgebrüht und mit der Sonnenbrille ist sie ihm absolut gewachsen. Die geht gar nicht darauf ein, ne? Dass der alte Säftler sie noch um sie buhlt.
Ich finde, dass es trotzdem eine schwierige Szene ist, die ein bisschen hervorsticht, weil sie hineinmontiert wurde in den Film und mir nicht ganz klar ist, wie wichtig sie eigentlich gewesen ist, weil die Braut findet ja jeden. Die weiß, wo jeder wohnt. L. Driver muss sie nicht suchen, die besucht sie selbst. Aber sie weiß, wo jeder ist. Und ich weiß nicht, warum Tarantino sich vorgenommen hat, eine Szene einzubauen, in der die Hinführung zu Bill erst stattfindet. Warum sie erfahren muss von jemand anderem, wo Bill eigentlich wohnt. Mhm. Das wird ja dadurch aufgelöst, dass Michael Parks dann zu ihr sagt, weil sie wundert sich, warum helfen sie mir eigentlich? Und dann sagt Michael Parks ja, er würde wollen, dass ich ihnen helfe. Und dass sie dahin finden. Also da hat er die Begründung ja gleich mitgeliefert, aber streng genommen wäre dieses Setting, vielleicht wollte Michael Parks auch diese schöne Szene schenken und diese brutal sich auch dadurch auflöst, dass er das aufgeschnittene Gesicht dieser Prostituierten gezeigt wird, aber eigentlich wäre das von der Vorgehensweise und der Intelligenz, die die Braut hat, nicht nötig gewesen, jemanden ausfragen zu müssen, um ihn zu finden.
Dann hätte es natürlich die Szene nicht gegeben, ja. Ne? Den Mentor, den es bei Tarantino immer gibt. Und dann eben auch die eigentlich unlogische Szene. Aber bei Tarantino hat das natürlich eine schöne Logik, dass der Mentor immer weiß, dass das ehemalige Mündel längst todessehnsüchtig ist und auch genau weiß, dass er dieser Frau nicht entkommen wird und dass er sterben wird. Und dass er genau das herbeiführen möchte.
Ja, und der ging mit seinem Mündel ins Kino, das ist ja auch das Schöne. Ne? Das ist auch dieser Erziehungsaspekt, den Tarantino auch hatte mit seinen Vaterfiguren, dass ihn immer die Freunde der Mutter immer mit ins Kino genommen haben, kommt dadurch auch nochmal zum Tragen. Ja. Ne?
Aber das ist bei Tarantino natürlich immer so, dass Menschen zumindest spüren, dass sie ihrem Schicksal nicht entgehen. Und die anderen spüren das auch und verbalisieren das manchmal. Und der Mentor kann es immer verbalisieren. Pai Mei kann alles verbalisieren. Auch so wird ja von Carradine, von Bill ausführlich gegenüber Uma beschrieben. Widersprich ihm nicht. Er hasst Amerikaner. Frauen sind ihm ein Gräuel. Also, Vorsicht, wird schwierig für dich. Ne? Und er weiß auch schon, wie lange das dauert. Mehr als ein Jahr, die Ausbildung. Eine sehr lange Ausbildung. Deshalb ist sie so gut dann mit dem Schwert. Ja, also, das ist, dachte ich, beim Wiedersehen einfach ein wunderbarer Film. Jeder einzelne Moment, jede Szene des Films, auch wenn man ihn zergliedert, verliert er nicht an Größe. Ne? Es gibt ja Filme, bei denen man denkt, oh, die Szene wäre nicht nötig gewesen, der Trailer ist zu lang oder war das nötig mit dem lebendig begraben sein. Nein, es ist alles richtig an seinem Platz und ein absolutes Meisterwerk. Ich verstehe nicht, warum nicht bester Film, Drehbuch, Madsen oder Carradine, Uma Thurman und sogar Daryl Hannah den Oscar bekommen haben, von den technischen Kategorien zu schweigen.
Ja, also ein guter Film funktioniert ja auch dann, also ein verschachtelter Film mit verschiedenen Zeitebenen muss auch dann funktionieren, wenn er stringent und linear erzählt wird. Wenn man jetzt jede Episode so erzählt hätte, wie sie chronologisch stattfand, würde er trotzdem genauso gut funktionieren. Ich glaube, dass der Film deshalb, der geht ja nicht wirklich unter, der hat ja eine kulturelle Relevanz, die immer mehr wächst, gerade wenn es darum geht, ob er noch einen dritten Teil drehen könnte, was er bei keinem anderen Film sich überlegen könnte. Aber ich glaube, es war damals nach Hollywood-Meinung nicht mehr seine Zeit. Also die Zeit von Tarantino war Anfang der Nullerjahre sehr, sehr schwierig. Man wusste nicht, wie man mit einem Volume 1 umgehen sollte, wenn ein Volume 2 schon direkt 6 Monate später oder 8 Monate später erscheint. Das war einfach auch eine Unsicherheit. Er war einfach auch nicht mehr hot. Nach Hollywood-Meinung nicht mehr hot. Und ich habe an anderer Stelle schon mal auf dieses Interview im New York Magazine von ihm verwiesen oder im Vulture-Magazin, wo er von seiner schwierigen Phase gesprochen hat. Anfang oder bis Mitte der Nullerjahre, die durch Death Proof, auch wie ich finde, ein herausragender Film, noch verschärft wurde. Der Film war ein Flop. Und Tarantino davon gesprochen hat, Ich habe gemerkt, dass ich nichts mehr zu sagen habe, weil ich auf einmal zum ersten Mal seit Silver Surfer und Crimson Tide wieder angefragt wurde, ob ich als Spin-Doktor für Green Hornet und solche Sachen auf einmal auftreten kann. Und da wusste ich, jetzt geht es um alles. Es kann sein, dass ich bald wieder weg bin. Und leider, auch wenn ich Inglourious Basterds noch sehr, sehr toll fand, spiegelt sich das wieder in der Risikolosigkeit der Besetzungen, die er vornimmt. Ab Bastards hat er eigentlich von der mutigen Besetzung Christoph Waltz abgesehen, vor allen Dingen Star-Kino und Hollywood-Kino gemacht. Man hat Brad Pitt, er hat Leonardo DiCaprio später genommen. Also er geht immer mehr auf Nummer sicher, auch wenn die Filme deshalb nicht unbedingt schlechter geworden sind. Aber ich glaube, dass Kill Bill und vor allen Dingen Death Proof ihn sehr, sehr verunsichert haben.
Ja, das war wohl so. Allerdings hat er dann Death Proof gemacht, statt da einen sicheren Film zu drehen. Ne? Da war er noch sehr, sehr erfüllt von sich und seinem Genie. Und hat dann ja zumindest in der ersten halben Stunde von Death Proof es auch eingelöst, diese alte Obsession.
Also ich würde Kill Bill 2, auch wenn ich Kill Bill 1 noch besser finde, auch hier wieder 5 Sterne geben.
Ja, ich mag den zweiten Film vielleicht sogar noch lieber oder dann beide zusammengenommen. Übrigens beginnt der Film mit Chapter 6, also das erklärt auch, weshalb Tarantino sagt, es ist ein Film. Ne? Wenn ein Film mit Chapter 6 beginnt, kann es kein eigenständiger Film sein. Aber natürlich 5 Sterne.
Okay,
ja.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, bis bald.